Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. In der heutigen Sendung haben wir das zweite Mal eine Farbenschwester zu Gast und sie möchte unter ihrem Instagram-Account-Namen Loretta hier auftreten. Sie ist Aktive der AV Nausicaa zu Heidelberg und der ADV Eostare Erlangen. Loretta, schön, dass du hier bist.
Hi, freut mich auch.
Ja, sollen wir anfangen?
Ja, gerne.
Okay, wie alt bist du?
Ich bin 25 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Braunschweig.
Ah, super. Dann kennst du ja das Woltersbier.
Ja, natürlich.
Also heiße ich ja mit Nachnamen.
Aha. Wolters oder Wolters nicht, ne? Ja,
richtig. Genau. Wann bist du denn aktiv geworden und wo?
In meiner ersten Verbindung, in meiner Mutterverbindung, der AV Nausicaa zu Heidelberg, bin ich 2017 aktiv geworden. Und in meiner zweiten Bund, der ADV Eostare, bin ich 2022 aktiv geworden, wo ich derzeit auch noch ganz schön mein aktiven Leben genießen kann.
Ja, sehr schön. Die Zeit muss man genießen. Die geht schneller vorbei, als es einem lieb ist. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, das ist eine Ewigkeit zwischendurch im Studium.
Ja, das stimmt. Das schlaucht sich manchmal, ja.
Sehr schön. Und dann bist du von Braunschweig nach Heidelberg gezogen fürs Studium.
Genau, richtig. Das hat auch tatsächlich eine relativ interessante Geschichte. Das war nicht, dass es vorher geplant war, dass ich nach Heidelberg komme, sondern ich hatte in der Schule, jeder kennt diese kleinen Strebermädels, die mit der perfekten Handschrift und dem schönen Ordner. Und ja, ich hatte da so meine kleinen Auseinandersetzungen mit ihr gehabt und ihr großes Ziel war es damals, einen Abiturabschnitt von 1,0 zu schaffen und dann an der Universität Heidelberg Psychologie zu studieren. Ich hatte damals im Theater gearbeitet, habe eine Schneiderlehre dort angefangen und hatte auch gar nicht im Sinn, überhaupt Abitur zu machen. Und dieses Mädchen hat mir dann doch so ein bisschen die Herausforderung in mir gelockt, es doch zu probieren. Habe mich dann für einen zulassungsfreien Studiengang, nämlich damals der Volkswirtschaftslehre, in Heidelberg eingeschrieben, bin dort gelandet. Ohne dass irgendwer aus meiner Familie oder sonstigen Bekannten dort gewesen ist, habe ich mir dann doch gesagt, okay, take it or leave it, zieh es jetzt durch. Und habe dann auch zum Glück meinen Mutterbund kennengelernt und sehr zufrieden dann meinen Abschluss im Jahr 2021 in Volkswirtschaftslehre gemacht.
Ja, spannend. Coole Sache auf jeden Fall. Wie hast du denn deinen Bund kennengelernt? Also wie kommt man als Frau zu einem Damenbund? Also ist das auch eine Zimmersuche gewesen oder?
Also ja, das ist natürlich eine Sache, dass ich auch nach einem Zimmer gesucht hatte. Man kennt das ja auch eben, ne, bei WG gesucht. Dann die schönen Anzeigen, Leben wie der König in Frankreich in der Wenner-WG, wo noch zwei Mitbewohner gesucht werden. Ne? Die AV Nausicaa hatte so eine Anzeige nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss irgendwas Exklusiveres sein. Vielleicht muss man da ja auch irgendwie, ne, so ein bisschen eine Aufnahmeprüfung machen oder so, um da vielleicht in die heiligen Hallen zu kommen. Bin dann dort zu Besuch gewesen, habe die dann per Mail angeschrieben. Habe dann auch direkt eine sehr nette Bundesschwester kennengelernt, die mir dann unsere Räumlichkeiten gezeigt hat, wovon ich sofort entzückt war. Und ehrlich gesagt hat mich auch immer schon, ich weiß nicht, ob die Dark Academia oder auch die gesamte Ästhetik drumherum ein Begriff ist, das hat mir unfassbar viel zugesagt, schon im relativ jungen Alter. Und deswegen war das eigentlich eine klare Sache, dann bei was dabei zu sein, wo man in dieser Ästhetik auch wirklich leben kann.
Ja. Da ist ja Heidelberg ja wirklich ein schöner Ort für auch, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich habe selten so eine schöne Unistadt gesehen wie Heidelberg.
Vor allem die alles, also die Häuser, die Leute, es ist alles wirklich eine einheitliche Ästhetik, was die Stadt halt auch so reizvoll macht. Sowohl als Bewohner, aber auch jetzt, wo ich nicht mehr dort wohne, als Tourist zurückzukommen und mir das einfach nochmal alles anzuschauen, es zu genießen, auch noch Orte zu entdecken, wo ich früher gar nicht war. Ne, Wanderungen zu machen, Gassen zu betrachten, das war damals gar nicht, auch in meiner Studienzeit, die ich dann ja auch sehr diszipliniert durchziehen musste, überhaupt nicht drin gewesen.
Mhm. Ja, aber es ist ja schön, dass man dann so einen Bezug hat. Vor allem dann auch mit einem Bund dort. Das ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja halt Alt-Heidelberg gelebt.
Ja, auf jeden Fall. Und immer gesungen.
Sehr schön. Hast du einen Bierspitz? Gibt's das bei euch?
Es gibt verschiedene. Es gibt einen, den ich mir selber gegeben habe, der eigentlich charakterlich gar nicht zu mir passt, aber den ich gerne aus humoristischen Gründen verwende. Und das ist Turbofritte 3000, wie ein futuristischer Roboter. Auch wenn ich das eigentlich gar nicht bin, ist das so der Name, unter den mich einige kennen. Bei jeglichen Veranstaltungen, beim Lasertag-Spielen, beim Minigolf etc. ist das auch immer schon der Name, den ich angebe, damit man mich einfach zuordnen kann.
Das ist ja ein geiler Bierspitz. Aber mit pH geschrieben, oder? Ja, und sonst
natürlich. Ja, mit pH, genau, natürlich. Also das F ist im korporierten Wesen überhaupt gar nicht bei mir im Wortschatz vertreten.
Das ist schön. Das haben wir nämlich mal bei Corpo-Meme angefangen einzuführen. Das hat sich dann verbreitet.
Ja. Eine tolle Corpo-Meme-Referenz habe ich tatsächlich auch noch dabei.
Ja, schieß los.
Ah, das müsste eigentlich später kommen, wenn wir noch über ein paar spezielle Themen reden, die ich mir gewünscht habe. Zum Thema damenhaftes Verhalten soll dieses Meme oder die Anekdote dazu der krönende Abschluss zu meinem Beitrag sein. Deswegen würde ich ihn ungern jetzt schon droppen.
Alles klar, dann machen wir das doch so. Ja, sag mal, wenn ich jetzt hier in Heidelberg unterwegs bin und ich sehe Damen in Couleur, was sind eure Farben?
Rot und Gold mit goldroter Perkussion, getragen bei Damen in Weinbandformat und bei den Füchsen in Sektbandformat. Und gelegentlich der eine oder andere trägt auch unser Kopfcouleur. Das dürfen wir nämlich auch, ähnlich wie die Herrenbünde, im Alltag oder zum Bummeln, im korporierten Alltag oder beim Bummeln eben tragen. Das ist das schwarze Samtbarett, was wir auch mit kleinen Verzierungen dann individuell beschmücken können. Daran erkennt man uns eigentlich auf der Straße. Meistens Richtung Wochenende. Viele bei uns sind arbeitstätig. Da wird nicht unter der Woche gebummelt, sondern sich ein schöner Termin ausgesucht, wo man auch in einer großen Gruppe dann durch Heidelberg spazieren kann.
Ach, das ist schön. Und wie groß ist euer Bund? Also ich meine, ich kenne ja die Nausicaa ja auch persönlich und ich hatte da einen sehr, sehr positiven Eindruck. Und euch scheint es ja auch gut zu gehen, wenn man so als Außenstehender, Externer das so ein bisschen betrachtet. Wie groß sind ihr denn mittlerweile?
Mittlerweile sind wir fast 70 Mitglieder. Also das schwankt ja auch immer. Man hat ja die einen oder anderen tragischen Fälle oder Leute, die aus sonstigen Gründen den Bund verlassen. Allerdings haben wir eigentlich immer ganz konstant die knapp 70 Mitglieder.
Das ist ja gut. Das ist ja wirklich ein sehr gesunder Bund. Ist doch auch für eine Damenverbindung. Wahrscheinlich seid ihr die größte Verbindung dann auch, oder?
Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich die Statistik der anderen Damenverbindungen im vergleichbaren Alter nicht kenne. Genau, wir sind ja 1987 gegründet worden, entsprechend auch betagt her als ein Großteil der jetzt neu gegründeten Damenverbindungen und können deswegen auch auf eine breite, hohe Damenschaft zurückblicken. Und da denke ich oder ich gehe davon aus, dass das bei anderen Damenverbindungen, die in den 80ern gegründet worden sind und bis heute bestehen, ist auch einen ähnlichen Personenstand gibt.
Das ist ja cool. Damit habt ihr ja wirklich dann auch gesunde Finanzen auch alles, oder?
Ja, ja. Haus ist in Sicht.
Das ist gut. Ja, weil dass du das mit den 80ern sagst, wir hatten ja als erste Farbenschwester ja hier die Angel ja zu Besuch. Und
ja, die Folge habe ich gehört. Ja.
Genau, und die ist ja bei der Helena. Und die ist auch 1988 ja gegründet, also ein gleicher Zeitraum. Da schien wohl was los zu sein in der deutschen Couleur-Szene zu dem Zeitpunkt. Mhm. So, jetzt kommt die schnelle Fragerunde. Ötti, Pilz oder Rouge?
Sektkummer.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Steppjacke.
Mütze oder Tönnchen?
Tönnchen.
Segelschuhe oder Loafer?
Loafer.
Die Socken rot oder grün?
Rot.
Ein Polokragen oben oder unten?
Unten.
Sylt oder Mallorca?
Mallorca.
Welches Haus außer deinem eigenen findest du am schönsten?
Das der alten Leipziger Landsmannschaft auf Rhein-Neckar in Heidelberg.
Ja, Loretta, dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Reise als Korporierte sprechen. Das ist ja auch immer ein wichtiger Bestandteil in dieser Sendung. Was war denn deine größte Herausforderung in deiner aktiven Zeit?
Da bin ich ganz ehrlich, meine größte Herausforderung war, mit meiner Demission klarzukommen. Ja, auch bei uns Damenbünden gibt's das. Und nein, das passiert nicht wegen Zickenkrieg, sondern wenn man mal wirklich was versemmelt hat, ne? So, man sagt ja immer, man war nie aktiv, wenn man nicht im Schwarzwald war. Und wie es auch der eine oder andere Zuhörer vielleicht auch mal erlebt hat, das ist dann auch irgendwie eine kleine soziale Blockade, die man dann erlebt, dass Bundesschwestern nicht mehr mit einem reden, dass man Schwierigkeiten hat, sich wieder einzufügen. Und das war was, wo ich viel über mich und mein eigenes Verhalten nachdenken musste, um zu verstehen, ich bin ja auch sehr, sehr jung aktiv geworden, wo Grenzen sind, wie Gemeinschaft funktioniert und wie ich mit meinem individuellen, vielleicht auch eckigen Charakter da gut einfügen kann.
Okay, das ist ja schön, dass du da diese Selbstreflexion ja auch an den Tag legst und diese Strafe halt oder beziehungsweise diese Buße auch als eine solche halt auch erkennst. Da gibt's ja viele, die sehen das ja nicht so, oder?
Ja, natürlich. Also für mich war das tatsächlich was, mir war es wichtig, auch mit den Leuten aus meinem Bund klarzukommen. Man kennt ja immer den Spruch, also das war auch damals, wo ich neu aktiv geworden bin, du kannst nicht mit jeder befreundet sein, aber du musst trotzdem die Interessen integrativ irgendwie zusammenführen können und da vielleicht auch selber mal zurückstecken müssen. Und das habe ich dann durch meine Zeit, durch meine Solitude in der Demission gelernt.
Wie lange ist denn der Schwarzwald bei euch?
Bei mir war das, glaube ich, ein Semester lang. Also es ging, glaube ich, in der Mitte vom Semester los und da ging dann zum Anfang des nächsten Semesters knapp. Also ja, das war schon saftig. Vor allem das Schöne war ja dann auch, dass total viele Leute bummeln gegangen sind. Und bei uns ist das auch wirklich, das wird konsequent gehalten, dass man bei den Pflichtveranstaltungen dabei sein muss und auch unterstützend oder auch wenn man eine Charge hat, diese eben auch zu erfüllen hat. Allerdings bei jeglichen Spaßsachen dann nicht mehr dabei sein darf, was gerade als junge Aktive für mich halt ein bisschen schmerzhaft war. Aber gut, ich meine, Partys kommen und gehen, das habe ich dann auch gelernt, weswegen ich das dann doch erhobenen Hauptes dann akzeptiert habe.
Hattest du dann auch ganz klassisch eine Verkehrsschwester, mit der du Kontakt halten durftest, um die Kommunikation zum Bund offiziell aufrechtzuerhalten? Oder wie ist das bei euch geregelt?
Ja, schon. Also ich hatte da zum Glück eben auch meine Leibdame, die in der Zeit viel für mich da war. Und vieles war, ist ja auch immer die Frage, auf welcher Ebene hat man mit seinen Bundesbrüdern und Bundesschwestern eben Kontakt. Und da war mir auch immer wichtig, gerade zu meiner Leibdame eben auch ein persönlich tiefergehendes Verhältnis zu haben, weswegen wir uns dann auch viel losgelöst vom korporierten Wesen getroffen haben, was für mich dann auch immer ein guter Anker war. Mir auch sehr viel geholfen hat, dann auch nach der Demission, das ist ja auch was man dann auch wieder schaffen muss, sich dort wieder in die Gruppe einzufügen und zu beweisen, hey, ich habe auch jemanden hinter mir, der bestätigen kann, dass ich jetzt bereit bin, mit gewaschenem Kopf nochmal von vorne anzufangen.
Ja, sehr schön. Da ist ja wahrscheinlich ja auch der Wert der Gemeinschaft deines Bundes nochmal ganz, ganz besonders bewusst geworden.
Definitiv, ja.
Was gibt denn dir die Gemeinschaft deines Bundes oder deiner Binde?
Also vieles, also in erster Linie tatsächlich ist es einfach mal den Kopf ausmachen. Also das hört sich jetzt ein bisschen polemisch oder doof an. Aber wenn man im Alltag so viel Stress hat, oder bei mir ist es halt eben mit den zwei Studiengängen plus Arbeit und noch Hochschulgruppentätigkeit, war es für mich immer das, ich komme in eine Gruppe von Leuten, da wird einfach entspannt miteinander gefeiert, gesoffen, die Zeit verbracht und ich muss mir keinen Kopf machen um das, was sonst im Alltag läuft. Und da bin ich so dankbar, weil man nicht wertend zusammengesessen hat, sondern wirklich das Ziel war, die beste Zeit mit allen draus zu machen, wie es geht. So eben auch auf Veranstaltungen, auch an sich zu wissen, hey, der Laden muss laufen, ist für mich was mir sehr viel gegeben hat und wo ich auch sehr viel auch auf Bundesschwestern bauen konnte, gerade auch wo ich damals Seniorer war, zu wissen, hey, ich kann auf die Leute zukommen, wenn ich eine konkrete Aufgabe habe, die Leute anzusprechen. Die machen das, sodass wir die Freizeit, die wir dann korporiert verbringen, auch für uns alle optimal gestalten können.
Ja, das ist etwas, wo ich immer so, was ich immer in Bünden beobachte, ist immer dieser, ja, so ein schon ziemlicher Druck irgendwo. Aber letztendlich sind wir ja alle freiwillig in den Bünden, ne? Also.
Ja. Natürlich, der Druck ist aber auch wirklich wichtig, weil das ist ja, also ich erinnere mich, wo eine hohe Dame zu mir gesagt hat, da war ich echt 2-3 Wochen erst dabei, hat gesagt, das, was du hier lernst, das wirst du in deinem Leben immer an vielen Stellen brauchen. Und die Organisation von Veranstaltungen oder auch die, das Organisieren von Teams und Projekten ist das, was brauchst du im Berufsleben sofort. Und deswegen sollte schon eine gewisse Disziplin dahinter stecken, auch eine, von der Organisation der Veranstaltungen auch bei uns. Also wir haben auf dem Haus ein Sektkommand. Das bedeutet, wir müssen auch bei unserem Hausgetränkelieferanten dann auch regelmäßig die Ware nachbestellen, dass man auch im jungen Alter oder als Jungcharge weiß, ich muss das zeitnah machen, ich muss die Leute zeitnah kontaktieren, damit dann entsprechend bei gut betuchtem Hohe-Damen-Besuch da nicht der Eindruck entsteht, der Bund würde vor die Hunde gehen, sondern dass wir wissen, was unsere Aufgaben sind. Also das ist, finde ich, was Disziplin angeht, dann schon zwar eine Spielwiese, aber trotzdem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch verbunden.
Okay, aber ich meine, Disziplin ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, was dich auch ausmacht, wenn man ja auch zum Beispiel deine Insta-Stories guckt, dann sieht man, dass du ja auch früh morgens schon ins Fitnessstudio gehst und richtig einen stoischen Lebensstil ja auch pflegst.
Ja, tatsächlich. Also es ist auch eine vieles... ist, ja, Carpe Diem oder auch, da kann ich eigentlich auch direkt drauf mich beziehen. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel beim Spiegel gelesen über Juliane Kokoc, das ist die ist Generalanwältin am Gericht der Europäischen Union und auch selbst Professorin in St. Gallen. Und der Artikel stellt die Frage, wie viel passt in ein Leben? Akten lesen, Liebe geben, Berlusconis Gesetze anfechten, Windeln wechseln und auf Empfang tanzen. Eine Geschichte über den Alltag einer Superfrau. Und es hat mich unfassbar fasziniert, eben mir die Frage zu stellen, wie viel passt in mein Leben rein? Wie kann ich das Gleichgewicht finden zwischen meinen Verpflichtungen, eben auf meinen zwei Bünden plus halt meiner beruflichen und universitären Tätigkeit und halt auch noch zu mir selber finden? Und da hat mir dieser Zeitungsartikel damals irgendwie viel Inspiration gegeben für eben diesen Lebensstil.
Das ist schön, dass du das auch so siehst, weil ich versuche, ein ähnliches Leben halt zu führen. Also ich bin ja nicht nur Familienvater mit zwei Kindern, was schon viel Zeit frisst. Ich mache den Podcast ja hier. Corpomim ist ja dann auch noch mit im Boot.
Ja.
Ich promoviere. Ich habe einen Vollzeitjob als Manager mittlerweile. Und da ne, ist viel Disziplin, muss da auch dabei sein. Zeitmanagement muss
schon
bestehen.
Chapeau. Tatsächlich habe ich was Interessantes neulich gehört. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochnäsig, ne? Aber dass Corpus Menschen sind, die überdurchschnittlich viel oder auch flexibel und sozial intelligent sind, weil sie das von Anfang an lernen, diese Vielseitigkeit zusammen immer durchs Leben zu führen. Und das ist eben auch, dass man studiert, man ist aktiv, man hat seine Verpflichtungen, in einem schlagenden Bund eben dann auch die Paukstunden. Oder bei uns, die Eostare ist auch Hochschulgruppe der FAU, weswegen wir auch eben Hochschulveranstaltungen organisieren. Und da den Spagat zwischen so vielen Punkten im Leben zu schaffen, glaube ich, trainiert uns als Korporierte schon von klein auf vieles gleichzeitig unter einen Hut bringen zu können. Ja. Was, denke ich mal, ein herausragender Skill zum Otto Normalbürger ist.
Ja, absolut. Also wir gehen da mit einer Riesenschubkarre an Zusatzskills, glaube ich, auch ins Berufsleben, wo wir uns auch viel schneller und einfacher zurechtfinden. Weil ich hatte gestern ein spannendes Telefonat mit einem zukünftigen Gast und der macht Coachings für seine Verbindung und für seinen Dachverband und da ist es dann auch so, die Zeit der Seilschaften ist eigentlich vorbei. Vor allem auch in den großen Unternehmen. Das geht wegen den Compliance-Geschichten gar nicht mehr so einfach. Das ist mit viel Aufwand zu betreiben. Aber wir Corpus machen ja trotzdem Karriere. Und ich glaube, da kann ich dir ganz, ganz, ganz stark beipflichten, dass wir da wirklich mit einem Werkzeugkasten an Fähigkeiten ins Berufsleben entlassen werden, wo der Otto-Normal-Absolvent gar nicht mit ausgestattet ist. Wie war denn für dich der Eintritt als junge Frau in die Corpo-Bubble? Du hast ja erzählt, du hast ja vorher zum Beispiel eine Ausbildung gemacht. Das Studium war ja eher so eine Competition-Geschichte für dich im Vergleich zu deiner alten Schulkameradin. Wie war das denn so, diese Normen, diese Werte plötzlich kennenzulernen, dieses Gemeinschaftsgefühl, die Häuser, dieses Dark Academia-Feeling, was du schon angesprochen hattest?
Also ich hatte immer das Gefühl, es ist halt eine unfassbar familiäre Szene, eine Szene von verrückten Leuten. Und es hat sich für mich, einfach weil ich eben aus dem Theaterumfeld komme, immer ein bisschen angefühlt wie jeden Abend eine neue Aufführung. Also auch das Kleiden, sich auf die Veranstaltungen mental vorbereiten, Sachen zusammenpacken. Das ist immer viel mit, habe ich wieder die Möglichkeit, einen Auftritt hinzulegen. Und das ist das, was mich schon von Anfang an fasziniert hat. Und ich werde nie vergessen, wo damals mein Leibfuchs, sie ist auch ein bisschen älter als ich, ihren Geburtstag gefeiert hat. Und ich damals mit einem anderen Korporierten spontan einfach auch ein Theaterstück aufgeführt habe. Und einfach die Möglichkeiten zu haben, so zu sein, wie man ist, macht mir an der Szene sehr viel Spaß. Ich habe auch von Außenstehenden schon mal den Vergleich zu Live-Action-Roleplay gehört. Und das ist es ja eigentlich auch. Ne? Man schlüpft in seine Rolle, die man an dem Abend spielt. Und das war das, was mich von Anfang an unfassbar fasziniert hat. Und auch eben die gewisse Sicherheit zum einen durch in unserem Fall die Hohen Damenschaft, die ich von Anfang an am ersten Abend auch schon in großer Zahl kennengelernt habe. Da die Inspiration zu bekommen, sich auch was zu trauen. Und dadurch hatte ich eigentlich relativ schnell schon relativ sicheres Umfeld gehabt, warum ich auch nicht mit negativen Erfahrungen im korporierten Wesen konfrontiert worden bin.
Das ist doch schön zu hören. Aber apropos mal, sagen wir mal, der negative Zeit, hat sich dein Bund durch die ganzen Lockdowns verändert? Der letzten Jahre? Also gibt es eine Zeit davor und danach oder habt ihr euch da eigentlich relativ schnell wiedergefunden?
Das ist jetzt auch tatsächlich wirklich ein bisschen ehrlich, wir haben alles super überstanden, und das kann der eine oder andere Zuhörer bestimmt auch entsprechend bestätigen, wir sind trotzdem bummeln gegangen in der Lockdown-Phase. Die Couleur-Szene hat gelebt, wir konnten überall hingehen und das hat gerade auch dieses vielleicht ein bisschen Verbotene sehr viel Spaß gemacht und wir hatten eigentlich einen sehr konstanten Stamm von Leuten gehabt. Und auch die Online-Möglichkeiten, ne, was offizielle Veranstaltungen anbelangte, haben wir auch ganz gut gelöst bekommen, weil wir da das Glück hatten, dass die Hohen Damen technisch super agil waren und deswegen einfach der Austausch, so wie er zuvor stattgefunden hat, einfach auf den Laptop übertragen war und das war wie zuvor.
Okay, das ist ja schön zu hören. Ja, weil viele Bünde, die haben halt auch irgendwie einen Knick drin, die haben keine Aktiven mehr so stark gefunden nach der aktiven Zeit. Auch irgendwie ist so die Post-Corona-Generation auch ein bisschen anders von der Mentalität. Also es ist nicht bei allen Bünden, also ich höre bei einigen so, nö, hat sich gar nichts geändert, aber bei manchen hat sich echt was getan. Bei meinem Bund war es ähnlich, wir hatten Schwierigkeiten, Leute aktiv zu machen und Düsseldorf ist eh nicht so, die Korpus-Szene so präsent, das ist halt wirklich ein Nischenthema und da Leute reinzukriegen ist dann immer schwierig. Aber lass uns nochmal auf dich zurückkommen. Wie lange warst du denn, Fuchs?
Knapp 2 Semester, also die normale, reguläre Zeit.
Ich bin erstaunt, wie viele das immer so in 2 Semestern schaffen. Ich habe persönlich so viele Schicksale kennengelernt, die irgendwie 3 oder 4 Semester.
Ich kenne da auch die eine oder andere Person, die mal eine Fuchsenzeitverlängerung kurz vor der Damenprüfung gekriegt hat. Also ja, ich habe mir erst danach leider was teuer zu stehlen kommen lassen. Deswegen hatte ich mit der Fuchsenzeit damals nicht so meine Probleme.
Ja. Aber was war denn etwas, wo du sagst, da bist du richtig dran gewachsen?
Da kann ich eigentlich auch die erste meiner notierten Anekdoten bringen, die sogenannte Sektquirler-Geschichte. Als ich damals junge Dame war, bin ich dann mit einer Gruppe eben korporierter Freunde, die ich auch aus der Uni kannte. Also das war auch in Heidelberg ganz schön, dass man nicht nur in seiner Totalbubble gelebt hat, sondern auch in der Uni mal wieder neue Korpus kennengelernt hat. Sind wir bummeln gewesen, es war meine erste richtige Bummeltour. Und dann waren wir in einem Keller gewesen, in einem Haus, also es war eher so eine Kellerbar, also noch nicht ganz düster. Und dann saß eine Person, eine weibliche Korporierte an der Wand. Als Referenz kann man da die Fluch der Karibik-Szene nehmen, wo der eine Herr da aus der Wand gewachsen kommt und schaut mich mit glasigem Blick an. Ich komme auf sie zu und sie so, ja, jetzt aber wird einer gesoffen, ne? Mit der krächzenden Stimme aus der Wand. Und ich meinte so, ja, sicherlich, habe mich natürlich erstmal dann formal vorgestellt. Dann holt die Dame 2 Sektgläser hervor, befüllt sie randvoll. Ich, weil wir einen Sektkummer haben, bin es ja schon gewohnt gewesen, konnte diese Situation einordnen. Dann holte sie aus ihrer Jacketttasche von oben einen Sektquirler raus. Dass es so ein Utensil gibt, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst und war entsprechend schwer verblüfft darüber, dass sie dann mit mechanischer Manier dann die Kohlensäure aus ihrem Glas rausgemacht hat. Während ich perplex noch da stand, kippt sie sich das im Pelikan-Style rein, während ich langsam schlürfend das Glas leerte und dann daran gedacht habe, Mann, das will ich nicht können. Das ist was, da bin ich sehr, sehr froh, dass das nicht Teil meiner Skills ist und so weit soll es auch nicht kommen. Das war eine Situation, in der ich korporiert viel gewachsen bin, dass ich auch als Fuchsmajora dann meinen Füchsen weitergetragen habe und gesagt habe, Leute, da dürfen wir nicht hinsinken, das ist nicht unsere Manier. Und da die persönliche Stärke zu haben, mich da nicht runter zu begeben und meinem Command und unseren Verhaltenskodex treu zu bleiben, war was, woran ich persönlich gewachsen bin.
Schön. Gab es denn noch etwas anderes Krasses, was du erlebt hast? Also das kann jetzt positiv oder negativ sein.
Ja, tatsächlich hatte ich mal eine Begegnung mit einer hohen Dame. Es war man kennt das ja auch bei vielen Häusern, gerade die runden Stiftungsfeste, die großen Stiftungsfeste. Es ist ein Showlaufen der High Society, der Verbindung, wo Couleurdamen und Familien sich rausputzen. Und das eigentlich mehr einem Polospiel gleicht als einer Corpo-Veranstaltung. Und ich hatte an dem Tag, wir haben von den Nausikinnen eine Wohnung, die wir auch an unsere Nachaktiven dann weitergeben. Ich hatte diese Wohnung zu der Zeit dann aufgegeben und gestrichen. Es war ein sehr, sehr heißer Sommertag und bin dann eben eingeladen worden auf ein großes Stiftungsfest und hatte dann irgendwie nach dem Streichen, ohne mich entsprechend versorgt zu haben, dann irgendwie in Schale geworfen, bin völlig verdurstet. Wurstet hin und sehe eine hohe Dame in einer kleinen Ecke sitzen, die mich dann direkt angesprochen hat, rief über den Raum, hey, na, das ist ja schön, dass du da bist, meine Liebe. Und dann war das für mich, okay, da kenne ich ja jemanden, gehe ich mal auf sie zu. Und ich meinte nun, ich würde erstmal noch ein Glas Wasser trinken, bevor ich mich zu dir setze. Und dann hat sie gesagt, nee, ich habe alles dabei, was du brauchst. Ich habe schon Getränke geholt, setz dich ruhig dazu. Habe mich dann zu ihr gesetzt und sie holte unter einem Couchtisch hervor einen 6-Pack Sekt und meinte, du darfst erst gehen und zückte währenddessen eine Packung orangene Pueblo-Kippen, wenn eins von beidem leer ist. Aber glaub mir, es sind nicht die Zigaretten, die du in einem Zug anzünden kannst. Es ist der Sekt. Mhm. So saß ich mit ihr und die Veranstaltung verging in Zeitlupe und wir haben diesen Sekt getrunken und Spaß gehabt. Und irgendwann waren wir fertig und ich weiß auch, ich habe von der Veranstaltung gar nichts mitgekriegt. Und dann hat sie gesagt, nun, jetzt darfst du aufstehen. Und das war der Moment, wo alles gekippt hat und ich wieder in der Realität gelandet bin und gemerkt habe, ich habe mich da gerade mit einer alten Frau in der Ecke zugemacht. Und das war mit einer der krassesten Veranstaltungen, weil diese Fallacy, also dieser Höhenunterschied zwischen dieser noblen Veranstaltung und wir, die da, jetzt nicht asozial, ne, aber die da ihren Teil gemacht haben, fand ich so ironisch. Und das hat auch wieder viel mit dem Theatralischen aus der Corpus-Szene zu tun, dass eine Szene dort abgeht, die andere in einer anderen Stelle und das einfach, finde ich, unsere Realität so vielfältig macht, wie wir sie in der Szene erleben.
Ja, schöne Geschichte. Sowas hat ja irgendwie jeder mal von uns erlebt, ne? So das Unerwartete. Und dann
ja, ich habe auch bisher mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe, irgendeine Geschichte dieser Art gehört. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, vielleicht hört da die einen oder anderen Fliss dazu, dass das auch was aus einem macht, sowas mal ausprobieren zu können. Ne? Natürlich mit entsprechendem Respekt, aber das hat mich einfach unfassbar fasziniert und ja, bis heute geprägt.
Aber das ist ja auch irgendwo der Charme des Verbindungswesens, das versteckte Asoziale im Vornehmen. Ne? Das ist doch auch
mal, genau.
Ist auch richtig.
Genau, damit bringst du das genau auf den Punkt, was ich meinte mit noble Veranstaltung und irgendwie ist da doch eine gewisse Lockerheit noch im Raum. Ein bisschen asozial, ja, ja.
Ist das nicht häufig bei Verbindungsveranstaltungen, dass die ersten 5 Bier, da sind sie alle sehr vornehm und sehr höflich und sehr Command bedacht und danach ja. Nach dem 6. Bier wird der Ötti-Kasten rausgeholt, Sakko ausgezogen und dann kommt die wahre Herkunft zum Vorschein bei den Korporierten.
Ja, ja.
So, Loretta, du hattest ja auch ein paar Themen mitgebracht. Da habe ich mich sehr gefreut. Du bist eine der wenigen Gäste, die eine eigene Agenda mitgebracht hat. Lass uns die doch mal ein bisschen abarbeiten. Du hast gesagt, du möchtest gerne über damenhaftes Verhalten sprechen und vor allem die Etablierung der Damenbünde in der Corpo-Bubble.
Ja, genau. Das ist tatsächlich was, was ich auch im Auftrag meiner beiden Bünde gerne tun würde, weil das etwas ist, wo die Corpo-Welt eben auch mit leben muss oder akzeptieren muss, dass wir genauso integraler Bestandteil der Szene geworden sind. Und da würde ich direkt einfach einsteigen mit der Namensgeberin meiner ersten Verbindung, der Afro-Nausikaa zu Heidelberg. Das ist nämlich die Nausikaa, die in dem Epos der Odyssee erwähnt wird. Sie ist die Tochter des König Alkinoos und geht nach göttlicher Eingebung von Athene an den Strand des Phäakenlandes, um Kleidung zu waschen, trifft dann auf den gestrandeten Odysseus und nimmt ihn bei sich auf. Letztlich schickt sie und ihr Vater gemeinsam ihn mit Rudern und einem Schiff bestückt zurück nach Ithaka. Diese Geschichte kann einerseits im Blick unseres Humanitas-Prinzips, also auch eines unserer Verbindungsprinzipien, verstanden werden, als unvoreingenommene Gastfreundschaft und Hilfe, aber auch als souveräne Stellung der Frau in der Couleur-Szene, die weiß, wo sie hingehört und auch entsprechend die Szene versteht und im richtigen Moment rettende Hand sein kann. Und das eben auch, dass sie den Odysseus dann nicht heiratet, was nämlich die göttliche Eingebung dann gewesen ist, sondern ihn dann wappnet, dass er seine Reise weiter antreten kann, ist für mich relativ bezeichnend dafür, dass die Frau doch eine sehr souveräne Position bei uns hat. Ich habe eine weitere Referenz gefunden zu dem Thema, was dazu ganz passt, auch aus der Popkultur. Vielleicht kennt der eine oder andere das Lied Ride von Lana Del Rey. Das Lied ist nicht nur so lang, wie es man es im Radio kennt, sondern hat nämlich auch noch einen Monolog davor, der eben das eben Gesagte eigentlich ganz gut zusammenpasst. Achtung, es wird jetzt kurz Englisch. Und es heißt, I was always an unusual girl. Mother told me that I had a chameleon soul because I was born to be the other woman. Who belonged to no one, who belonged to everyone, who had nothing, who wanted everything, with a fire of every experience and an obsession for freedom that terrified me to the point that I couldn't even talk about it. Es ist also immer dieser Spagat zwischen dem Erleben in der Szene, also who wanted everything and who belonged to everyone, und dem zu sich finden. Polemisch gesagt, guck, wo dein Arsch bleibt, gib niemals auf für das, was du dir selber eben vorgenommen hast, als du damals in die Szene gekommen bist. Und das finde ich fast sowohl die Geschichte der Nausikaa wie eben auch das Zitat für mich persönlich relativ gut zusammen. Und das damenhafte Verhalten kann dann daraus gelesen werden als Kontenance, Integrativität, Grazie und eine Riesenmenge an Einfallsreichtum und Kreativität.
Ja, definitiv. Also, da habt ihr euch ja wirklich sehr tiefgehend Gedanken gemacht und vor allem so aus diesem alten Bildungskanon auch das Ganze bezogen. Ich meine, das spricht ja auch für euch. Ich bin ein Riesenfan der griechischen Mythologie. Also, deswegen, also Nausikaa, die kannte ich auch aus der Odyssee. Die habe ich nämlich auch mal gelesen. Aber es gibt es ist ja in vielen Bünden auch so ein mythologischer Bezug vor allem, ne? Auch in der Namensgebung. Wenn man sich ja zum Beispiel anschaut, die Helena in Suderburg, die ja auch schon zu Gast waren.
Stimmt, ja.
Die Angel hat ja den Bierspitz Leda und Leda ist ja die die König, also das ist ja eine spartanische Königin gewesen und die Ehefrau des Tyndareos. Und da kommt ja Zeus und schwängert ja Leda und heraus kommt ja die Helena. Und das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Bezug, weil sie ja auch die Wiederbegründerin unter anderem des Bundes ist. Bei mir ist
genau,
es ja auch,
ja, das hatte ich gehört, ja.
Ja, bei uns ist es, bei mir ist es auch so. Ich bin ja auch der Wiederbegründer ja von meinem Bund, der war ja zwischenzeitlich mal 20 Jahre tot und da gab es nur ein paar alte Herren. Und mein Bierspitz ist auch, ist Romulus. Und kommt daher auch bezogene von Romulus und Remus.
Genau.
Ich habe meinen besten Freund auch mal rausgeschmissen am Anfang, weil die Beteiligung nicht so hoch war. Aber er wollte den Bierspitz Remus nicht mehr annehmen, nachdem wir ihn wieder aufgenommen haben, weil wir gemerkt haben, dass das ging nicht, das war ein ziemlicher Dickmove. Und auf jeden Fall ist halt auch die Idee da bei uns zum Beispiel hinter, dass ich der Wiederbegründer bin, so wie Romulus Rom gegründet hat. Aber Rom ist durch andere erst groß geworden, später, hinterher. Ne? Also auch als Referenz so der erste Stein des Anstoßes, aber nicht der ganze Fame.
Und, ja, das kenne ich noch aus dem Lateinunterricht. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Cool.
Ja, und das ist ja auch wieder was Schönes, ne, was uns ausmacht, dass wir ja auf der einen Seite, ne, dieses versteckte Asoziale im Vornehmen haben, aber halt auch eine sehr, sehr schöne, breite Bildung halt auch aufweisen. Ne?
Ja, also das ist auch was und Schönes. Und das vor allem auch weitertragen. Also ich war neulich Beisitzerin bei einer Damenprüfung, wo eben auch das, wie auch in jedem anderen Bund, eben auch Prüfungsbestandteil ist. Und es war für mich eine unfassbar große Freude zu hören, wie das von dem Prüfling so enthusiastisch und so eben vorgetragen worden ist, dass man weiß, okay, die Geschichte ist nicht nur irgendwas, was man eben in seiner Fuchsenzeit dann auswendig lernt, falls mal wer fragt, sondern dass das auch wirklich gelebter Bestandteil unserer korporierten Identität geworden ist und eben auch für mich eigentlich sinnbildlich für damhaftes Verhalten steht.
Ja. Absolut. Ja, also das ist auch so, du hast ja auch den Punkt Etablierung der Damenbünde halt in der Szene ja auch angesprochen, dass ihr absolut euren Platz ja auch in der Corpo-Bubble habt, was ja, glaube ich, unbestreitbar ist. Also ich glaube, der Typ Corpo, der euch an der Theke dann im Vollsuff sagt, ich kann euch nicht ernst nehmen, der ist ja auch ein Auslaufmodell. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal in Folgen ja auch gesagt, also aus meiner persönlichen Beobachtung, ich bin ja 2009 aktiv geworden, war es noch 2009 so, das war noch so ein ziemlich heißes Thema der Darmverbindung und auch so, man hat sich da irgendwie kategorisch von distanziert, aber irgendwann so um die Jahre 2014, 15 war da irgendwie ein großer Umbruch und ich finde, ihr gehört halt mit dazu. Auch Vintage Bursche hat das ja auch in seinem Interview auch gesagt. So, warum ist da die Zusammenarbeit zwischen Männer- und Frauenbünden, ne, so gering? Es kommen eh schon wenig Damen aufs Haus. Warum geht man hin und führt dann so Regeln ein, dass die Kneipen nicht mit Damen sind? Wir hatten das auch mal. Wir hatten einen Aktiven, der war mit einer Farbenschwester zusammen und der hat die einfach zur Kneipe eingeladen, dann sind die da aufgetaucht und dann war auch so die eine Hälfte der Bundesbrüder so, das geht ja gar nicht und dann die anderen so, ja komm, lass mal ausprobieren und dann haben wir das gemacht, das war eine der besten Kneipen jemals, also.
Ja, aber ich meine genauso, also kann man, also ich gehöre ja auch eher zur Kategorie, dass wir sind ja Gäste, wir sind ja auch zu Gast auf dem Haus und ich kann das auch verstehen, wenn die Mitglieder mit Hausrecht eben sagen, wir haben jetzt unsere eigenen Veranstaltungen, wie wir auch bei uns auch unsere eigenen Veranstaltungen haben. Wir haben dameninterne Kneipen, wir haben dameninterne Veranstaltungen, wo wir auch entsprechend Wert drauf legen, aber es ist, wie du sagst, dieses kategorische Ausschließen sollte nicht Sinn der Sache sein. Da könnte ich eigentlich auch schon direkt zu meinem nächsten Punkt rüberkommen, den ich mir da auch neulich notiert hatte. Ich weiß noch, damals, wo ich aktiv geworden bin, hatte eine hohe Dame, es war ein bisschen ältere Frau, die hat zu mir gesagt, wir sind hier kein Partymäuse-Club und auch kein Couleur-Damen-Zirkel, falls du sowas suchst. Und das hat mich auch immer so ein bisschen, ne, war für mich dann auch viel eine lenkende Richtung zu verstehen, wie mein Bund eigentlich ist. Und das ist eben nicht, dass wir, wie eben der Couleur-Damen-Zirkel, der auch natürlich seine Berechtigung und auch sein Netzwerk hat, nicht nur deswegen dabei sind, weil wir eben korporierte Partner haben oder familiär in sowas reinkommen, sondern weil wir unser komplett eigenes Organisationssystem haben und die Mitglieder eben tatsächlich, so wie meine Geschichte, die vielleicht ein bisschen interessant klingt, aber trotzdem eigentlich der Standardfall vieler Mitglieder ist, aus dem Nichts in die Couleur-Szene kommen und sich da sozusagen so ein bisschen das eigene Zuhause erarbeiten. Mhm. Wir haben auch eben unsere eigenen Räumlichkeiten, worum wir uns auch kümmern. Klar, gerade auch als junger Bund in Erlangen leben wir natürlich auch von dem regen Austausch, Möglichkeiten zu haben, auch bei den Jungs Veranstaltungen zu machen. Und es ist eben, wie du sagst, es kommen wenig Mädels aus Haus. Wenn wir was machen, dann ist der Laden voll.
Sehr schön. Ich finde dein Selbstbewusstsein sehr gut.
Das freut mich. Das ist ja auch meine Aufgabe hier, sonst werde ich das nächste Dim. Nein.
Aber ich muss sagen, es gibt ja auch wirklich Damenbünde, die sind auch cool. Also wir hatten jetzt also in den letzten Jahren öfters mal die AV Leaina aus Bonn zu Besuch und die Mädels sind auch ziemlich cool. Also die haben auch immer einen ziemlich straffen Coumont. Sie wissen, wie sie auftreten und das bereichert das Ganze. Wenn es da Leute gibt, die wissen, wie die Spielregeln halt, ne, laufen vom Coumont her und das ist ja auch gut für junge Füchse, weil ich höre auch so bei dir so ein bisschen raus, diese strikten Perspektiven oder diese Kommunikation, die von dir gegenüber von älteren Mitgliedern an dich herangetragen worden ist, dass sich das auch geprägt hat. Ne? Dass das halt kein Beliebigkeitsbund ist, dass das hier, wie du ja sagtest, kein Farbenschwester-Zirkel ist, wo alle ein bisschen
oder
Spaß
haben. Oder Partymäuse-Club.
Ja, ja.
War ihr Zitat damals, ja.
Aber da hat sie ja auch recht. Ne? Und das ist es. Und in vielen Bünden ja, sind halt die lauten Partygestalten halt mit immer die Meinungsmacher, die das Ganze ja da so diktieren. Und dann bleiben die Leute aber auf der Strecke, ne? Und bei euch scheint das aber in einem sehr, sehr guten Verhältnis zu sein.
Genau, eben. Also das kann ich hier gerade auch eben für meinen Erlanger Bund sprechen. Die Grüße gehen herzlich raus an alle, dass wir eine sehr, sehr große Aktivitas haben und auch akademisch und beruflich unfassbar engagierte Leute haben. Wir haben letztes Semester tatsächlich 8 Füchse in den Damensalon gebracht mit Bravour und super guter Leistung. Und dass wir eben schon von Anfang an den Leuten mitteilen, hey, der Laden läuft nur, wenn wir das zusammen machen. Wenn jeder weiß, wo sein Platz ist, wie seine Aufgaben sind. Und das ist eben dann nicht der Fall, wenn das nur ein lockerer Zusammenschluss von Leuten ist, die halt bummeln gehen und Party machen. Deswegen können wir eben gerade diese unfassbar tolle Statistik des letzten Semesters nachweisen, dass das, ne, mit dem Spirit entsprechend auch Erfolg haben kann.
Absolut. Ich bin da eh so ein großer Fan. Also man muss den Common auch leben und anwenden und das Ganze nicht irgendwie nur so, ja, oberflächlich machen. Aber es ist auch wichtig, dass man, glaube ich, aber auch authentisch rüberkommt. Also was ich mal bei einem Aktiven häufig beobachtet habe, ist so, wenn ich mit dem irgendwelche Corpo-Partys gegangen bin, dann war das immer so, die waren immer froh, wenn der wieder weg war mit seiner Art und Weise. Ja. Und ich war dann irgendwie immer auf 10 Kneipen eingeladen im Umkehrschluss. Und das ist halt auch wichtig. Du bist verantwortlich für das, was du in der Corpo-Szene halt auch machst. Ne? Also wie du sagst, es ist deine Heimat, dein Zuhause. Und wenn du dich da zurechtfinden willst, dann ja, da muss man halt auch geben, ne? Und nicht nur nehmen.
Definitiv. Und vor allem eben auch sich trauen, eben seinen Platz zu finden. Als Referenz an den Anfang, wo ich gesagt hatte, eine Rolle spielen, im Theater sein. Das ist auch was ich vielen, die sich, natürlich jeder kommt auch mit einer gewissen Unsicherheit in die Szene. Man kennt sich nicht aus, man weiß nicht, wie die Leute auf einen reagieren. Das ist ja auch in jeglichem sozialen Kreis, in dem man neu reinkommt, ja so. Und wenn man eben in der die Couleur-Szene versteht und versteht, wie man sich mit seinen Stärken einbringen kann, dann hat man auch eigentlich eine relativ feste Position. Und dann auch, wie du sagst, dann wird man auf die 10 Kneipen eingeladen. Dann ist man gern gesehener Gast beim Aperolabend irgendwo auf den schönen Villas in den alten Altstädten, ne? Und das ist was man natürlich ein bisschen lernen muss, aber wo man sich auch trauen kann. Und in der Regel, wenn man nicht völlig borniert ist, dann klappt das eigentlich auch.
Absolut. Also was mich auch jetzt gefreut hat, zum Beispiel in der jüngsten Vergangenheit, ist, ich bin von dem Bund gefragt worden, ob ich die Festrede halten darf auf deren Stiftungsfest. Das ist auch eine ganz, ganz große Sache für mich. Das ist das erste Mal, dass ich gefragt worden bin außerhalb meines eigenen Bundes. Und das ist ja dann auch etwas Schönes, was ich auch in Form von Anerkennung halt auch irgendwo wahrnehme für das Getane, was passiert ist.
Definitiv.
Gut, du hast ja jetzt auch mal gesagt, ne, dass man sich auch ranhalten muss im Studium.
Ja.
Und wir sind ja angehende Wissenschaftler oder beziehungsweise auch fertige Wissenschaftler. Du hast gesagt, das Scantia-Prinzip.
Genau.
Das wäre dir auch wichtig, dass wir darüber sprechen.
Das ist mir sehr wichtig, gerade auch eben im Rückbezug des vorhergesagten Partymäuseclubs. Das akademische Prinzip und die Wichtigkeit der universitären Bildung ist für mich persönlich das wichtigste Prinzip. Die ADV Eostare hat dieses Prinzip in der Übersetzung der Strebsamkeit in der Farbe Nachtblau in ihrem Band und trägt das sozusagen als Kernprinzip an ihre Mitglieder heran. Mir ist wichtig, dass das akademische Prinzip keine Selbstverständlichkeit ist. Also nicht, das heißt, du bist Student und bist dabei, sondern dass es eben auch widerspiegelt, dass es schwere Einbrüche in der Darmstudentengeschichte gab. Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, für Frauen zu studieren und dieses Prinzip in der Art zu leben, wie wir es eben heute tun. Und deswegen war mir eben auch die Referenz auf Juliane Kokott, der Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof, wichtig, zu sagen, wir Frauen können das jetzt auch schaffen und uns ist wichtig, das eben auch weiterzutragen. Für mich hat sich das natürlich gezeigt, dass das Verbindungsleben und ganz ehrlich auch meine Bundesschwestern, die mit mir gemeinsam Lerngruppen gemacht haben, wie wir zusammen kleine Symposien abgehalten haben bei uns im Kneipsaal über die verschiedenen Themen aus unseren Studiengängen geredet haben, hat mich das wirklich zu meinem derzeitigen VWL-Abschluss gebracht und jetzt auch in meinem derzeitigen Studium auf sehr, sehr viele Ideen und sehr, sehr viele Blickweisen geleitet, die ich im Universitären viel verarbeiten kann. Und dann, dass die Hohe Darmschaft ist mit eine der wichtigsten Vorbilder für mich, das sind alles Akademikerinnen, die mitten im Berufsleben stehen, die zum Teil eigene Arztpraxen und Kanzleien haben und tatsächlich eben nach dem Prinzip wie Juliane Kokott leben, alles unter einen Hut bekommen und das alles aus eigener Kraft geschafft haben. Und deswegen sollte die Verbindungsszene nicht als Sprungbrett für den Easy Way in Ehe und Familie sein, sondern ein Ort, wo man charakterlich wachsen kann und sein eigenes Netzwerk aufbauen kann mit dem, was man am Ende als Zeugnis seiner universitären Leistung erhält.
Sehr schön gesagt.
Und jetzt kann ich, wenn du möchtest, auch die Anekdote zu deinem Meme bringen.
Schieß raus, ich bin gespannt.
Denn
das war der Hook, der mich die ganze Zeit in der Folge dran gehalten hat.
Genau, die Früchte des Scientia-Prinzips ist nämlich, eine stolze hohe Dame zu werden. Und da hattest du damals ein Meme gepostet von einem etwas älteren Mann, der mit einer Frau irgendwie tanzt. Das sieht aus wie ein Ausschnitt aus Let's Dance. Der reiche alte Herr, der zwar nur als Karteileiche existiert, aber mit der schönsten Escort-Dame beim Stiftungsfest eine heiße Sohle aufs Parkett legt. Und das würde ich gerne natürlich dann Inverse Roles auch super gerne schaffen. Und das Scientia-Prinzip ist der Sprungbrett für eben genau diese heiße Sohle, die ich mal als hohe Dame aufs Parkett legen will.
Sehr schön.
Weißt du, welches Meme ich meine?
Müsste ich nochmal nachgucken. Das sind sehr
viele. Das ist eins relativ am Anfang gewesen. Da hat es, glaube ich, noch so 100 Posts oder so.
Oh, okay. Das ist schon Ewigkeiten her.
Ist glaub, ewig her, aber ja.
Muss aber eine Zusendung gewesen sein, auf jeden Fall.
Das kann sein.
Spannend. Ja, also mit dem Scantia-Prinzip ist es ja auch, ist es wichtig. Also das ist auch zum Beispiel mir in meinem Boot immer sehr, sehr wichtig gewesen, dass die Abschlussquote sehr hoch ist mit den Studiengängen. Ja. Bei uns ist es so, ohne Witz, also klar, wir hatten natürlich viele Leute, die sind ausgetreten oder sind auch gegangen worden. Aber sag mal, von den Leuten, die wirklich da sind bis zum heutigen Tag, gibt es nur zwei Bundesbrüder, die ihr Studium nicht beendet haben, die aber dann ins Berufsleben gestartet sind und dort sehr erfolgreich aber auch geworden sind. Und alle anderen haben wirklich ihre Abschlüsse hingekriegt. Und damit hatten wir in Düsseldorf, verglichen zu den anderen Bündnissen, nicht viele, eine sehr, sehr hohe Abschlussquote. Also bei uns jetzt in der jüngsten Bundesgeschichte war es so, einer hat jetzt seine Doktorarbeit eingereicht. Ich bin ja auch am Promovieren, habe vor kurzem noch ein Paper veröffentlicht. Dann hatten zwei Aktive jeweils ihre Bachelor gemacht. Und das ist halt wichtig und schön, dass man halt nicht auf der Strecke bleibt, sondern dass man halt vorankommt.
Genau, und vor allem das Schöne ist, und es gibt ja auch eben die ein oder anderen Korpus, die kommen nicht aus klassischen Akademikerfamilien, die entsprechend den akademischen Druck oder auch akademische Leistungen derart nicht komplett aus ihrer eigenen Erfahrung kennen. Und das feiern zu können mit den eigenen Bundesbrüdern und Bundesschwestern ist eine unglaublich große Bereicherung. War für mich eben auch eine sehr wichtige Erfahrung zu wissen im Studium. Ich lerne Leute kennen, so für mich. Ich habe da auch in der Familie niemanden, der mir im Studium helfen konnte. Und das einfach feiern zu können und einfach eine Gemeinschaft von Leuten zu haben, die einen motiviert, das auch zu machen. Das ist ja bei unbekanntem Terrain, das ist bei einem schwierigen Fach. Das ist gerade auch eben, Volkswirtschaftslehre ist auch ein Bachelor of Science. Da hast du dann entsprechend Druck, die Sachen zu lernen. Und das dann, die große Erleichterung, dann feiern zu können, ist eine große Stärke. Mhm. Wenn ich mich erinnere, ich hatte meinen Abschluss in der Corona-Zeit gemacht, da wurde mir nur mein Zeugnis zugeschickt per Post, da war nichts mit Party und da war ich so froh, dass ich dann wirklich dann im Anschluss dann meine Bundesschwestern anfragen konnte und dann haben wir das nochmal glorreich im gemeinsamen Beisammensein einfach gefeiert, das, wie es eigentlich sein sollte. Ne?
Mhm. Ja, mir haben sie auch einfach das Zeugnis zugeschickt am Ende. Das war Jahre vor Corona.
Das sehr, ist sehr traurig eigentlich. Ja, ja. Wenn man anschaut, wie sie es in Amerika feiern, ne?
Ja, mit den Talaren und den diesen akademischen Hüten, die sie dann hochwerfen. Und das machen aber viele Privatunis, ne? Die Fresenius zum Beispiel macht das so. Da war auch ein Bundesbruder von uns drauf und das war, dafür, dass es eine Privatuni war, war das 100.000-mal akademischer und traditioneller als das, was ich an meiner staatlichen Universität kennengelernt habe. Aber lass uns mal auf den letzten Themenpunkt kommen. Und zwar, du möchtest ja gerne über den Sektcommand sprechen. Also an alle da draußen jetzt mal hier Stifte und Block rausholen. Ist jetzt Fuchsenstunde.
Ja, also der Sektcommand ist natürlich in Abgrenzung zum allgemeinen deutschen Bierkommand auch ein eigenes System an Konventionen, der in einigen Damenbünden eben auch vertreten ist. Allerdings, teils übernommen, teils einfach nur umgestellte Wörter. Ich persönlich bin eine sehr strenge Vertreterin des Sektkommands. Wenn es keinen Sekt gibt, dann trinke ich alkoholfrei. Also ich bin da wirklich Hardliner. Auf den Sekt habe ich auch im privaten Bereich geschworen, was auf Dienstfeiern und sonstigen Veranstaltungen vielleicht mal die Augenbraue heben lässt, warum nur zu einem Getränk gegriffen wird. Aber deswegen liegt mir der Sektkommor sehr am Herzen. Abfällig hört man auch in der Regel das Wort Stößchenkultur. Kann aber auch schmerzhaft sein in Anbetracht des Alkohol- und Fuselstoffgehalts in diesem schönen Perlschaumwein. Was man von dem Sektkommor wissen müsste, wir trinken eben keine Bierjungen, sondern man sagt vielleicht mal Sektmädel. Kann auch, ich weiß, das ist jetzt hier bei der Zuhörerschaft gefährlich, diese Worte zu sagen, aber weil du ja auch schon den Begriff Laberlümmel gesagt hast, hoffe ich, dass das hier neutrales Terrain ist, eben auch Sektlümmel sagen. Klassisches, aber bei Gästen eben nicht zwingendes, ist das Einpauken auf Kneipen mit Sekt. Unsere Kneipen werden ausschließlich mit Sekt geschlagen. Sowohl das Einchargieren wie auch die Chargen trinken Sekt in eigens gravierten Sektgläsern. Das ist auch das reguläre Getränk. Natürlich, und das wissen eben auch die Leute, die bei uns auch schon auf Kneipen zu Gast waren, gibt es auch andere Getränke für Gäste. Allerdings ist für Damen oder Vertreterinnen des Sektkommors eigentlich Standard, dass Sekt getrunken wird. Wir haben auch Großformate. Es ist nicht der Octopod. Es ist, steht jetzt zwar nicht fest, aber es gibt die eine oder andere Ming-Vase bei uns im Kneipsaal, die auch mal nach entsprechendem Spülgang auch als Sektglas benutzt werden kann. Und das, was uns tatsächlich noch fehlt, es gibt ja den Biermusikus oder den Bierorgler, das wäre ein Sektmusikus, idealerweise am Golden Ground Piano.
Ja, nicht schlecht. Aber auch nochmal hier Grüße an Benjamin Banzai und seinen Octopod heraus. Aber ist das erste Mal.
Soll mal eine große, schöne Ming-Vase für uns rausgeben, das wäre traumhaft.
Ja, hast du gehört? Neues Produktsegment erschlossen. Ja, cool. Ja, das ist mit dem Sektkommor, was macht ihr denn? Ihr seid jetzt irgendwie, kommt spontan auf eine Kneipe und die Jungs haben nur Bier, es gibt keinen Sekt, es gibt kein alkoholfrei. Was macht ihr denn dann?
Also, ich bin ja als strenge Vertreterin, bleibe ich da konsequent. Ich trinke dann auch nur Wasser. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wir sagen immer, wenn die hohen Damen im Himmel nicht schauen, kann man natürlich auch das eine oder andere Getränk auch trinken. Das Wichtige ist eben auch, dass bei uns der Sektkommor, so wie er auch in der Fuchsenfibel steht, auch eine Art Verhaltenskodex ist, dass man eben nicht mit entsprechender Mimik, mit entsprechender Position da seine Biergemäße leert, sondern trotzdem noch die zuvor genannte Kontenance und Integrativität bewahrt, dann kann man das natürlich auch machen. Genau, aber was mir eben wichtig ist, und deswegen habe ich das Thema mitgebracht, war, dass es wirklich ein von uns auch eigens durchgeführtes Konzept ist und dass die abfällige Bemerkung eben wie mit dem Stößchenkummer oder von wegen, ja, ihr Frauen habt ja euch nur was abgeguckt. Nee, wir leben das auch so. Und das erlebt auch jeder. Ich weiß nicht, ob du es auch erlebt hast, als du auf unserer Veranstaltung warst, dass eben hausmäßig dann statt das 05er dann der Sekt serviert wird.
Ich erinnere mich. Aber ist auch cool. Ich meine, das ist ja auch so eine Eigenart, die das Ganze auch wiederum bereichert. Und man sollte sich einfach drauf einlassen, finde ich, auch vor allem als Gast. Und nicht immer alles abfällig direkt beurteilen, oder? Neugierig sein.
Ja, genau, definitiv. Definitiv. Und eben, weil das halt bei uns auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gelebt wird, ist das auch, ist es uns auch eben wichtig, dass die Gäste das auch sehen und verstehen, dass wir eben nicht, wie eben zuvor gesagt, das von den Bänderbünden irgendwie abschauen würden, sondern dass wir versuchen, unser eigenes Ding zu machen. Vielleicht auch eine kleine Kontrabewegung, weil ich persönlich bin ja der Meinung, dass Sekt wesentlich besser schmeckt als Bier.
Das sage ich jetzt nicht so.
Ich weiß, das spaltet die Gesellschaft, ich weiß.
Ja, ich trinke auch gerne Sekt, das ist auch keine Frage.
Ja.
Also mein Lieblingsgetränk ist eh Aperol Spritz, also da ist ja auch Sekt drin. Also.
Ja, siehst du? Um den kommt man nicht rum.
Definitiv. Habt ihr eigentlich einen Lieblingssekt?
Ich lieb ja den Henkel. Aha. Tatsächlich ist es wie auf jedem Männerbundhaus auch wie bei uns, dass der Geldbeutel und die Aktivenkasse entscheidet, was im Getränkebestand steht. Und da wird dann auch entsprechend zu schmerzhaften und fuseligen mal gegriffen. Natürlich, wenn da hoher Damenbesuch da ist, dann wird auch entsprechend teurer eingekauft. Dazu gehört dann eben dann der Henkel oder auch mal den Schmetternich. Auch wenn er auf vielen Häusern historisch begründet verpönt ist, ist es trotzdem ein Getränk, was ich persönlich eigentlich ganz gern trinke. Da ist der Kater am nächsten Tag auch nicht so hart.
Oh, da muss ich als Historiker auch mal einspringen. Vor ein paar Jahren ist eine neue Biografie über Metternich rausgekommen und da hat der Historiker auch in der Einleitung, auch in so einer Quellenanalyse praktisch, auch dargelegt, dass über ihn halt ein völlig verzerrtes und historisch nicht korrektes Bild besteht, weil die ganzen Biografien, die vorher erschienen sind, die haben alle praktisch voneinander abgeschrieben. Und keiner ist da irgendwie groß in die Quellenanalyse gegangen. Und man muss sich halt auch bedenken.
Post, ne?
Ja, und man muss sich halt auch bedenken, dass vor allem bei Metternich, der war ja halt Minister zu dem Zeitpunkt. Es sind nicht nur die Attentate hier wie von Karl Sand auf Kotzebue passiert in diesem Zeitraum, sondern da war ein Megatumult und die hatten Angst, dass das Ganze halt in Anarchie ausartet. Und vor allem, als dann vor allem Morde passiert sind, ausgegangen von den Gießener Schwarzen zum Beispiel, haben die halt reagiert und haben das dann halt verboten. Ne? Und das war halt auch Antiterrorgesetze, wenn man das mal aus heutiger Sicht betrachtet, da muss man auch ehrlich sein. Da sollte man vielleicht auch nochmal die Person Metternich ein bisschen aufarbeiten und nicht nur nachplappern. Wir haben ja das Genzia-Prinzip bzw. Wissenschaftsprinzip. Da muss man dann halt auch so fair sein, dass man das mal schaut. Aber nichtsdestotrotz, Loretta, schön, dass du hier warst. Das war wieder ein sehr langer und sehr ausgiebiger Laberlümmel.
Das freut mich. Ganz meinerseits hier.
Ja, liebe Zuhörer, noch eine kleine Bitte an euch. Like, kommentiert und teilt diese Folge. Und wie ihr wisst, wir haben jetzt einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht Gönner oder vielleicht sogar auch Produzent werden wollt. Bei Produzent werdet ihr in den Shownotes genannt als Produzent. Und naja, alle Infos und Links, die mit dieser Sendung hier zu tun haben, findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön. Macht's gut. Ciao.